Wir fangen heute an mit Jesaja 9, Kapitel 9, Vers 5. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt ruhig mit. Es ist immer gut, das Wort auch selber zu lesen, weil ihr sollt ja nicht einfach nur dem glauben, was ich euch hier erzähle, sondern ich will euch ja erzählen, was in der Bibel steht. Und ihr sollt auch das immer überprüfen und nehmen, was der Überprüfung standhält, dass es auch wirklich von Gott ist. Weil ich will hier nicht meine Ideen verkündigen, sondern ich will euch Gottes Wort erzählen. Aber ihr seid auch in eurer Verantwortung, das auch zu überprüfen, dass es auch wirklich Gottes Wort ist, was ich euch erzähle. Darum ist es gut, eine Bibel mitzubringen, die Verse nachzuschlagen und einfach immer selber auch drauf zu schauen. In Jesaja 9, Vers 5, damit fangen wir an. Das passt auch zu der Zeit, ja, ist ja noch bisschen die Weihnachtszeit. Da steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über seinem Königreich ist zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Das hier ist eine Prophetie hin auf Jesus. Gott hat da verheißen, er wird das Reich Davids wiederherstellen, er wird einen Friedefürsten bringen, einen neuen Herrscher, der für immer regiert. Und wie oft bei den Prophetien in der Bibel üblich, wird praktisch in der Vorausschau, sozusagen sieht man nur bestimmte Bergspitzen und nicht, dass das ein größerer Teil ist, dass zwischen dem, dass Jesus gekommen ist, als Kind, als Sohn geboren wurde und als Friedefürst kam auf diese Erde, und dass dann ein Zeitabschnitt ist, bis er auf den Thron Davids sich setzen wird am Ende der Zeit. Aber wir schauen uns hier Vers 5 an, das ist über das Kommen Jesu, als er auf die Erde kam. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das ist Jesus, das war, er ist Gott und er kam als Mensch auf die Erde. Für uns, um für uns zu sterben, um für uns die Erlösung zu bewirken, er ist auferstanden, er sitzt jetzt zur Rechten des Vaters und von dort wird er wiederkommen auf die Erde am Ende der Zeit und wird dann sich auf den Thron Davids setzen und das Friedensreich, das Reich Davids wird wieder aufgebaut. Aber hier bekommen wir auch verschiedene Namen von ihm genannt. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Ja, das ist auch wieder eine Prophetie darauf und eine Voraussage, dass dieser Erlöser, dieser Messias, der kommt, dass der Gott selbst ist. Eigentlich eine fast schon unverschämte Aussage, weil hier behauptet wird, Gott wird geboren, aber das ist eine Voraussage schon auf Jesus gewesen. Er ist der Vater der Ewigkeit und er ist der Fürst des Friedens. Und ich will heute über das ein bisschen sprechen, dass Jesus unser Friedefürst ist. Jesus ist auch deswegen gekommen, um uns Frieden zu geben. Und in Johannes 14, Vers 27 spricht er darüber, dass er gekommen ist, um uns Frieden zu geben. Da sagt Jesus, das sind die letzten Worte, die er vor seinem Tod am Kreuz, also vor seiner Verhaftung und vor seinem Tod am Kreuz zu den Jüngern sagt. Und er spricht hier, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Also Jesus spricht hier davon, dass er uns Frieden schenken will. Er ist nicht gekommen, um den Frieden, den diese Welt manchmal, den es in dieser Welt auch manchmal gibt, es gibt auch Zeiten des Friedens, glücklicherweise auch in dieser Welt, wegzunehmen, aber er gibt uns zusätzlich seinen Frieden. Und das Besondere an diesem Frieden ist, das ist eine andere Art von Frieden wie hier in der Welt. Der Frieden hier in der Welt hängt total von den äußeren Umständen ab. wenn es Ruhe ist, wenn es keinen Krieg gibt, wenn es keine Zerstörung gibt, wenn es keine Katastrophen gibt, dann fühlen sich die Menschen im Frieden. Aber wenn Dinge gegen sie anstürmen, wenn es Probleme gibt, wenn es Nöte gibt oder wenn es Krieg gibt oder wenn es Erschütterungen gibt oder wie jetzt eine Krise durch eine Pandemie, dann kommen sie sehr leicht aus diesem Frieden heraus. Aber Jesus gibt uns einen anderen Frieden, und zwar einen Frieden in unserem Herzen, in unserem Inneren. Er möchte einen Frieden uns geben, der unabhängig ist von den Umständen. Ein Friede, der da ist und der aufsteigt mitten in den Umständen. Und wir können das manchmal so erleben, wenn wir innerlich völlig unruhig sind, wenn uns Dinge hin und her werfen wollen, und wir fangen dann an, in der Bibel zu lesen, wir fangen dann an, ins Gebet zu gehen, wie so innerlich in uns ein Friede aufsteigt. Es hat sich äußerlich noch gar nichts geändert, aber innerlich ist plötzlich dieser Friede da, ist diese Ruhe da, ist diese Gewissheit da, ich bin von Gott getragen, ich bin in Gottes Hand und er bringt mich durch und er beschützt mich. Und dieser Friede, der ist wirklich wichtig. Wir sollen uns diesen Frieden nicht rauben lassen. Wir brauchen diesen Frieden auch, um heil und um gesund zu bleiben. Und wir als Kinder Gottes, wir haben diesen Vorteil, dass wir diesen Frieden in uns haben. Dass wir den Friedefürst in uns wohnen haben. Jesus ist der Friedefürst und er wohnt in uns. Und wenn er in uns wohnt und wenn wir ihn in uns regieren lassen, dann kann dieser Friede sich auch mitten in leidvollen äußeren Umständen ausbreiten und uns Ruhe schenken. In Philipper 4, Vers 7 heißt es nochmal, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, also der Friede, der praktisch nicht abhängig davon ist, dass wir es verstehen, alles was da ist, oder dass wir schon die Lösung kennen, sondern der einfach in diesem Vertrauen auf Gott beruht, dieser übernatürliche Friede. Und der wird unsere Herzen, also auch unsere Gefühle, unser Inneres und unsere Gedanken bewahren. Und das brauchen wir, dass dieser Friede unser Denken bewahrt, dass wir uns nicht von der Welt in Panik versetzen lassen, dass wir uns nicht von den Umständen in Panik oder Angst versetzen lassen, dass wir wissen, da ist ein guter Gott, der Gutes tut, der zu mir hält. Und egal wie es ausschaut, ich kann darauf vertrauen, dass wenn ich an ihm und an seinen Verheißungen festhalte, dass er dann auch die Dinge verändert. Und dass er mir beisteht und dass er mich durchträgt. Und wir müssen hier wirklich auch ein bisschen aufpassen auf unser Inneres und auf unsere Gedanken, dass wir uns nicht in diesen Trubel mitreißen lassen von Angst, von Panik, von Sorgen, von Nöten, die da auf uns einstürmen wollen. In 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Wenn ich schlecht übersetzt, das letzte heißt eigentlich Besonnenheit oder gesundes Denken. Oder eigentlich sogar mehr so das Training zum gesunden Denken, ja. Wir haben einen Geist, empfangen den Heiligen Geist, der uns Kraft schenkt, der uns Liebe schenkt und der uns auch trainiert, gesundes Denken zu bewahren. Besonnenheit zu bewahren. Nüchternheit zu bewahren, uns nicht von unseren Gedanken, von unseren Gefühlen, von den Umständen, von unseren Emotionen hin und her zu werfen zu lassen, sondern stark und stabil und fest zu sein in unserem Inneren. Und das ist so wichtig, das brauchen wir. Und zwar in vielen Situationen des Lebens, auch in den ganz normalen, im 1. Timotheus 2, Vers 15 kommt fast ein ähnliches Wort hervor. Und ich will jetzt gar nicht auf die Umstände und auf das Umfeld gehen, ich will euch nur diesen Vers vorlesen. Da steht über die Frauen, sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in Glaube und Liebe und Heiligkeit mit Besonnenheit oder mit gesundem Denken. Und zwar spielt der Paulus darauf an, dass damals es für die Frauen sehr gefährlich war, ein Kind zu bekommen, weil die Kindersterblichkeit und auch die Sterblichkeit der Mütter bei der Geburt sehr viel höher war in der Antike als heutzutage. Und er sagt, die Frau wird gerettet werden, also sie wird bewahrt werden beim Kindergebären, dass sie nicht stirbt, dass sie da nicht umkommt, wenn sie, wenn das Ehepaar bleibt im Glauben und Liebe und Heiligkeit und auch im gesunden Denken. Also wichtig auch in, das ist nur ein Beispiel, auch in solchen natürlichen Dingen, die herausfordernd sind, wo man sich vielleicht leicht in Sorgen oder Ängste hineintreiben lässt, wie zum Beispiel bei einer Geburt, die damals eben sehr viel gefährlicher war als heute, für die Frauen auch, sagte, wir sollen unser gesundes Denken bewahren, zusammen mit Glaube und Liebe und Heiligkeit auch unser gesundes Denken, unsere Nüchternheit bewahren, dass wir uns nicht von Nöten, von Ängsten, von Sorgen herumwerfen lassen in unserem Inneren. Wir brauchen diesen Frieden in unserem Inneren, der einfach unsere Gedanken, unser Denken bewahrt. Und das ist so wichtig, damit wir auch feststehen können. Wir erleben das immer wieder, dass in unserem persönlichen Leben oder in unserem Umfeld, dass Dinge passieren, die nicht gut sind. Die erstmal auf uns einstürmen, und dann ist es wichtig, dass wir nicht nur wissen, was sagt das Wort und dass ich im Glauben auf der Verheißung stehe, sondern dass ich während der ganzen Zeit das weiß, wie ich im Frieden Gottes bleibe, wie ich in seiner Liebe und seiner Gegenwart bleibe, damit mich das nicht so hin und her wirft, dass ich gar nicht mehr fähig bin, auf Gott zu schauen und auf ihn zu vertrauen, weil ich ständig von meinen Gedanken, von meinen Gefühlen innerlich hin und her geworfen werde. Wir brauchen diesen übernatürlichen Frieden. Und das ist nicht ein sich distanzieren, ein inneres Distanzieren, dass ich sage, ich lasse die Dinge nicht an mich rankommen, sondern das ist ein sich öffnen für diesen Frieden, für diese Ruhe, die Gott uns schenken möchte. Also Jesus ist unser Friedefürst und er möchte mit diesem Frieden da sein, egal wie diese Umstände sind um uns herum. Er möchte uns da durch diesen Frieden Ruhe geben und uns in der Gewissheit und in seiner Gegenwart halten. Und dieser Friede ist sozusagen der erste Schritt und der erste Weg hin, auf das zu erleben, wie Gott in unsere Situation auch eingreift oftmals. Und ich möchte einfach euch vier Punkte sagen, was so diese Basis ist. Warum können wir diesen Frieden wirklich erleben? Warum haben wir diese Verheißung des Friedens als Kinder Gottes? Und das erste ist, wir können das mal in Epheser 2 aufschlagen. Der erste Punkt, Jesus hat uns Frieden geschaffen. Und zwar zuerst einmal Friede mit Gott, aber Jesus als Friedefürst hat Frieden gemacht. Also Epheser 2, ab Vers 14, da steht, denn er, also Jesus, ist unser Friede. Ich lese gleich mal Vers 13 mit. Also Paulus schreibt hier an Heiden, die vorher ohne Jesus gelebt haben, und schreibt zu ihnen, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Der Zusammenhang ist, dass er hier sagt, Jesus hat uns Frieden mit Gott verschafft. Das ist die Basis des Ganzen. Wir waren von Gott getrennt. Wir waren Feinde Gottes. Jeder Mensch ist als Sünder geboren und ein Sünder ist auch ein Feind Gottes. Jemand, der sich gegen Gott stellt, durch seine Natur gegen Gott gestellt ist, die er ja, mitbekommen hat, als er geboren wurde, aber auch durch sein Verhalten, in dem er gesündigt hat, hat sich jeder Mensch gegen Gott gestellt. Und dann kam Jesus, das heißt das hier, und er hat uns mit Gott versöhnt. Er hat Frieden gemacht zwischen Gott und den Menschen. Und auch hier Frieden zwischen den Juden und den Heiden. Denn alle, die Jesus angenommen haben, egal ob sie vorher Jude oder vorher Heide waren, sind jetzt in Jesus eins und sind mit dem Vater versöhnt. Und das steht hier. Er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, das sind die Heiden, und Frieden den Nahen, das waren die Juden, die einfach schon durch das Gesetz und durch den alten Bund näher bei Gott waren. Und wir haben jetzt durch einen Geist den Zugang zum Vater. Die Basis für unseren Frieden, den wir hier haben können, ist, dass wir erstmal Frieden mit Gott haben. Wir sind mit Gott versöhnt, wir haben Frieden mit Gott. Es gibt noch mehrere Stellen, wo das so beschrieben wird, wie wir Frieden mit Gott haben. Ich will mal vielleicht noch eine vorlesen. In Römer 5, Vers 1 steht das auch nochmal. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Also wir sind durch Jesus gerechtfertigt worden. Er hat unsere Sünde getragen, hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Er hat uns mit Gott versöhnt. Wir haben jetzt Frieden mit Gott. Und zwar durch den Glauben. Er hat uns mit Gott versöhnt. Und wir haben es im Glauben angenommen und haben es jetzt erlebt, dass dieser Friede Wirklichkeit geworden ist. Wir haben Frieden mit Gott. Und das ist die Basis, weil Gott ist der Stärkste, ist der Mächtigste, ist der Herrscher des Universums. Und wenn du mit dem obersten Boss sozusagen Frieden hast, dann hast du schon mal das Wichtigste erreicht. Weil wenn der Stärkste auf deiner Seite ist und du mit ihm versöhnt bist, dann hast du schon mal eine ganz gute Ausgangsposition. Und die zweite Basis für Frieden, das ist, dass Gott uns Verheißungen gegeben hat von Schutz und von Fürsorge. Ja, wir haben Psalm 91 immer wieder gelesen, es ist gut, ihn auch immer wieder zu lesen, aber in Psalm 91 steht so diese Verheißung von Schutz. Wo steht, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht und hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt, so begegnet dir kein Unglück und keine Plage nach deinem Zelt, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen, auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und dann heißt es so schön, du fürchtest dich nicht, ja, weil Gott an deiner Seite ist. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Und dann, wenn auch 1000 fallen an deiner Seite und 10.000 an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Das sind diese Verheißungen von Schutz, die Gott uns gegeben hat. Es gibt noch viel mehr in der Bibel, aber Psalm 91 ist so diese umfassende Verheißung, wo steht, Gott ist unser Schutz. Er rettet uns. Und immer wieder auch diese Verheißungen, dass Gott uns Gutes tun will, dass er uns nichts Gutes vorenthält. Psalm 84, Vers 12, das ist fast um die Ecke sozusagen in der Bibel. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Also Gott wird uns nichts Gutes vorenthalten. An einer anderen Stelle in dem Psalm heißt es, Gott ist gut und er tut Gutes. Das ist unser Gott, das ist unser Vater, zu dem wir jederzeit kommen dürfen. Also wir haben Verheißungen von Schutz, wir haben Verheißungen, dass unser Vater uns liebt, dass er gut ist und dass er Gutes tut. Und diese Verheißungen tragen auch in schweren Zeiten. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 23, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Und dann fährt er fort, an jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil er mich geliebt und geglaubt hat, dass ich von Gott ausgegangen bin. Durch Jesus ist Gott unser Vater geworden, der uns liebt und der ein Interesse daran hat, unsere Bitten und das, was wir brauchen, uns zu geben. Und wir haben in Jesus diese Verheißung, wenn wir in seinem Namen bitten, also wenn wir auf der Basis dieses Bundes am Kreuz zum Vater kommen, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Und deswegen sage ich das immer wieder so gerne, wir haben einen guten Gott, der uns Gutes tun will. Und das sind nicht nur leere Worte. Ja, es gibt manchmal Zeiten, da stürmt so viel auf dich ein und dann kannst du einfach nur noch unter Tränen das sagen: Gott, du bist gut und ich halte daran fest und ich weiß, dass du gut bist. Und das ist nicht irgendwie ein, ja, die Wege Gottes sind einfach mysteriös und irgendwie wird er schon was Gutes draus machen. Es kommt vor und wenn Gott die Möglichkeit hat, macht er auch Gutes aus Niederlagen. Aber was ich damit meine ist, ich halte daran fest, weil ich weiß, wenn ich daran festhalte, wird Gott die Situation wenden. Und wird Gott die Situation umdrehen. Und ich bin bereit festzuhalten, bis ich das sehe, dass Gott die Situation wendet. Und es gibt solche Situationen, wo du einfach daran festhältst. Weil du weißt, Gott ist verlässlich. Weil du weißt, Gott verändert sich nicht. Weil du weißt, du kannst ihm vertrauen. Und weil du weißt, er wird durchkommen. Egal, was um dich herum ist. Also auch das ist eine Basis für den Frieden, den wir erleben dürfen und an dem wir festhalten können, dass wir wissen, Gott hat uns Verheißungen gegeben. Er hat versprochen, uns zu beschützen, er hat versprochen, uns zu bewahren, er hat versprochen, für uns zu sorgen und darum kann ich im Frieden bleiben, auch wenn ich gerade vielleicht um mich herum alles anders ausschaut. Und ein dritter Grund, warum wir im Frieden bleiben können, ist, dass wir in unserer neuen Natur, in unserem Geist, schon diesen Frieden hineingelegt bekommen haben. In Römer 8, Vers 6 steht das, denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Hier geht es um unseren Geist, um unsere neue Natur, um unsere neue Schöpfung. Wir wissen ja, 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, wenn jemand in Christus ist, dann ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Als wir Jesus angenommen haben, sind wir ein neues Geschöpf geworden. Der Heilige Geist kam und hat unseren Geist lebendig gemacht. Wir sind von Neuem geboren worden. Und dieser neugeborene Geist, das steht hier. Die Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Frieden. Unser neugeborener Geist denkt beständig in den Kategorien von göttlichem Leben und von Frieden. Das ist unsere neue Natur. Und darum steht auch in Galater 5, Vers 22, wo es um die Frucht des Geistes geht, auch wieder die Frucht unseres Geistes, da steht auch, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Friede gehört zur Frucht unseres Geistes, unseres neuen Schöpfung, unseres neuen Menschen. Gott hat das hineingelegt, das ist Teil unserer neuen Natur. Wenn ich Frieden brauche, inneren Frieden, dann muss ich nicht irgendwo draußen suchen, sondern ich weiß, Gott hat das schon in mich hineingelegt. Und darum erleben wir das auch manchmal, wenn wir dann im Wort lesen. Ja, wir können das vielleicht sogar erleben, wenn, egal wie wir uns fühlen, wir fangen an, das Wort zu lesen und plötzlich steigt dieser Friede auf. Das ist der Friede, der auch in uns ist und in unserer neuen Natur. Durch das Lesen des Wortes wird unser Geist gestärkt. Und er breitet, ja, er bekommt immer mehr die Herrschaft und breitet sich aus. Und dieser Friede breitet sich aus in uns. Also wir haben einerseits die Basis, Jesus als Friedefürst hat uns Frieden mit Gott verschafft, mit unserem Vater. Und deswegen haben wir als zweiten Punkt Verheißungen von Schutz und Fürsorge. Und als dritter Punkt, es liegt in unserer neuen Natur, in unserem neuen Menschen, das ist, wir haben eine Natur des Friedens bekommen. Und je mehr wir wachsen als Christen, also unser Geist wächst, unser neuer Mensch wächst, indem wir das Wort studieren, indem wir Zeit in Gottes Gegenwart verbringen, indem wir ins Gebet gehen, indem wir in Sprachen beten, je mehr wir diese Dinge machen, das Wort sprechen und bekennen, umso mehr wächst unser Geist und dieser Friede kommt hervor. Und die vierte Basis ist, wir sollen uns tatsächlich auch in unserem Gebetsleben und in unserer Ausrichtung darauf ausrichten, dass sich Friede ausbreitet. Das sehen wir einerseits im ersten Timotheusbrief, wo es ums Gebet geht, die ersten Verse. Da schreibt Paulus, ich ermahne nun von allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Also wir sollen beten und danken und Fürbitte tun für alle, die in Regierung und in Autorität sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Und diese zwei griechischen Begriffe für ruhig und still, die bedeuten das eine innere Friede und das andere äußere Friede. Gott möchte, dass wir für beides beten. Frieden um uns herum in der Gesellschaft und Frieden in uns, in unserem Wesen und auch bei den Menschen innen. Und warum ist das so wichtig? Das kommt dann in den nächsten Versen vor. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und in Vers 6 heißt es auch von Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Jesus starb für alle. Gott möchte, dass alle gerettet werden. Und ein wichtiger Punkt ist, in unseren Gebeten können wir dafür sorgen, dass auch in unserer Gesellschaft eine Atmosphäre des Friedens, sowohl äußerer als auch innerer Art, sich ausbreitet. Und wenn sich das ausbreitet, dann haben die Menschen, dann können die Menschen leichter zuhören. Dann sind sie nicht abgelenkt durch die Ängste, durch die Sorgen, durch die Nöte, durch die Bedrängnisse. Ich meine, es ist wahr und es ist traurigerweise so, dass bei vielen Menschen erst mal zu einem Erlebnis der Not kommen muss, damit sie überhaupt bereit sind, sich auf Gott einzulassen. Aber eigentlich sollte es so sein, und es ist ein bisschen verloren gegangen in unserer Kultur, aber eigentlich sollte es so sein, wenn Menschen in Ruhe und Frieden sind und über die Dinge nachdenken können, die ihnen wichtig sind, dann sollten sie eigentlich auf die Idee kommen, sich zu fragen, was zählt in dem Leben, was trägt in dem Leben und was trägt über den Tod hinaus. Und dann wäre die Gelegenheit auch da, mit ihnen zu reden. Aber für uns ist es wichtig, dass wir diesen Frieden herrschen lassen, dass wir beten für Frieden, inneren und äußeren Frieden und dass wir auch in unserem Leben uns ausrichten auf inneren und auf diesen Frieden Gottes. Wir werden sogar aufgefordert, in Kolosser 3, Vers 15, den Frieden Gottes herrschen zu lassen in unserem Leben. Ich lese euch den Vers auch noch vor. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Also Gottes Friede soll in unserem Herzen regieren. Das ist Gottes Wunsch für uns. Und diese vier Punkte sind so die Basis, warum das möglich ist, dass dieser Friede auch tatsächlich in uns regiert. Jetzt wollen wir uns das noch kurz anschauen. Wie kann ich das praktisch machen? Und da möchte ich zu Römer 15, Vers 13 hinblättern. Da sehen wir nämlich, dass der Heilige Geist auch eine Rolle spielt. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also der Gott der Hoffnung erstmal. Unser Gott gibt uns eine Hoffnung. Ja, wir haben Hoffnung durch Gott. Wir haben eine Zukunft. Wir haben gute Gedanken. Denkt an Jeremia 29, Vers 11, wo Gott sagt, denn ich kenne die Gedanken, die ich euch über euch habe. Gedanken des Friedens, Gedanken der Zukunft, Gedanken des Heils und nicht des Unheils, um euch eine gute Zukunft zu geben. Also wir haben diesen Gott der Hoffnung. Und er möchte uns erfüllen mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Das Griechische drückt eigentlich aus, auf der Basis unseres Glaubens, ja, oder durch Glauben werden wir mit Freude und Friede erfüllt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist gießt Frieden aus in unsere Herzen, auf der Basis unseres Glaubens. Was heißt es auf der Basis unseres Glaubens? Dass wir uns einfach mit diesen Verheißungen beschäftigen, dass wir über Gottes Wort nachsinnen, wo er uns das zuspricht, dass er unser Friede ist, dass er unser Beistand ist, dass er uns nicht im Stich lässt, dass er für uns da ist. In Römer 12, Vers 2 steht dieser bekannte Vers, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder des Denkens, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sollen verwandelt werden durch die Erneuerung des Denkens oder eigentlich durch die Neubildung. Das wäre eine genauere Übersetzung, durch die Neubildung des Denkens. Wir sollen unser Denken neu bilden. Und wodurch? Durch Gottes Wort. Wenn wir über Gottes Wort nachsinnen, wenn wir über ihn nachsinnen, dann wird unser Denken neu gebildet. Wenn wir über das nachsinnen, dass er unser Friede ist, dass er unser Friedefürst ist, dass er uns bewahrt, dass er uns beschützt, dass er uns hindurchträgt, dass er uns nie im Stich lässt, dass uns nichts aus seiner Hand reißen kann, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann, dass er der mächtige Gott ist, der Dinge und Umstände verändert, der Wunder wirkt, dann schafft das diesen Frieden in uns. Und der Heilige Geist kommt und gießt diesen Frieden aus, wenn wir ihn einladen und wenn wir über sein Wort nachsinnen. Und in Philipper 4, Vers 8 wird auch gesagt, wie wichtig das ist, dass wir auf unser Denken achten. Da steht übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt oder eigentlich dem denkt nach. Es wird uns hier gesagt, worüber wir nachdenken sollen, worüber wir uns in unseren Gedanken beschäftigen sollen. Und es steht über alles, was wahr ist. Aber es soll nicht nur wahr sein, es soll auch ehrbar sein, es soll gerecht sein, es soll rein sein, es soll liebenswert sein, es soll wohllautend sein, es soll eine Tugend sein, etwas Lobenswertes. Über diese Dinge, die all diese Kategorien enthalten, sollen wir nachdenken. Es gibt viele Dinge, die wahr sind und über die du nachdenken könntest, die dich aber in Unruhe versetzen. Ja? Es mag wahr sein, dass andere Leute schlecht über dich reden, aber das ist nicht liebenswert. Das ist keine Tugend. Dann denk nicht darüber nach. Wir sollen über das nachdenken, was nicht nur wahr ist, sondern auch liebenswert, gerecht, wohllautend eine Tugend ist. Und da müssen wir wirklich auf unser Denken achten, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht nur für innere Gesundheit, sondern auch für unser Herz. In Sprüche 4, Vers 23 heißt, wir sollen auf unser Herz achten. Wir sollen auf unser Herz achten, weil aus ihm die Quellen des Lebens entspringen. Und unser Herz ist ganz stark mit unserem Denken verbunden. Und wenn wir nicht aufpassen, über was wir den ganzen Tag nachdenken, dann kommen wir in Schwierigkeiten in unserem Inneren. Du kannst den ganzen Tag über wahre Dinge nachdenken. Ja? Es ist wahr, dass der andere Leute Schlechtes angetan haben, aber wenn du den ganzen Tag nachdenkst, dann bringt dir das nicht weiter. Was machst du, wenn andere Leute dir Schlechtes angeben? Du vergibst und du lässt es hinter dir. Und du denkst wieder an das Gute, das Liebenswerte. Du denkst an deinen liebevollen Vater, du schaust auf ihn. In Römer 14, Vers 19 steht es auch nochmal, lasst uns noch nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Also das ist das, womit wir uns beschäftigen sollen. Dem, was dem Frieden dient, dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Ansonsten kann das wirklich unser Herz und unser Denken vergiften. Denn das Problem ist, der Teufel und die Welt wollen uns gerne in Misstrauen hineinbringen, in ein Gefühl und in eine Haltung von Misstrauen. Und Misstrauen, das ist keine göttliche Eigenschaft. Misstrauen ist eine Eigenschaft, eine, kann man schon fast sagen, eine teuflische Eigenschaft. Das kommt vom Teufel, Misstrauen. Warum? Was ist das Gegenteil von Misstrauen? Das Gegenteil von Misstrauen ist Liebe. Das kommt uns vielleicht im ersten Moment seltsam vor, beim 1. Korinther 13, wo von der Liebe geschrieben steht, und zwar in, das steht über die Liebe in Vers 5, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie hält, sie deckt alles zu, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allen stand. Sie deckt alles zu, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. In der Amplified Bibel wird es ungefähr so ausgedrückt, sie ist bereit, jederzeit von jedem das Beste zu glauben. Das ist die Liebe, das ist die göttliche Liebe. Und das Gegenteil ist das Misstrauen, das ständig bereit ist, von jedem das Schlechte anzunehmen. Und wir müssen da aufpassen, weil wenn wir einmal Misstrauen irgendwo zulassen, das breitet sich wie Krebs aus in unserem Gedanken. Und dieses Misstrauen breitet sich aus, dass wir immer mehr Leuten misstrauen. Und letztendlich ist Misstrauen auch eine Haltung von Unabhängigkeit. Ich kann mich auf keinen anderen verlassen, ich kann keinem anderen vertrauen. Eine Haltung von Stolz, ich weiß es besser und die anderen wollen mir nur die Dinge wegnehmen, die ich habe. All das spielt damit hinein. Das ist ein Wesenszug, der nichts mit Gott zu tun hat. Gott ist die Liebe. Und wir müssen da aufpassen, dass wir unser Herz bewahren. Im Psalm 37 schreibt David in Vers 1, entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Böses tun, denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Also entrüste dich nicht. Entrüstung ist oft der erste Schritt hinein in eine Haltung von Misstrauen. Wir sehen Dinge, die uns nicht gefallen, wir fangen an, uns zu entrüsten und fangen an, das immer mehr auszubreiten auf alle. Wir sehen vielleicht oder kriegen das mit, wie ein Politiker, mal um ein Beispiel zu bringen, wie ein Politiker tatsächlich seine Macht ausgenutzt hat, um sich selbst zu bereichern. Und wir entrüsten uns und regen uns darüber auf. Und ohne dass wir es merken, kommt plötzlich eine Haltung von Misstrauen in uns, dass wir plötzlich denken, alle Politiker handeln so. Und da fängt das an, wo unser Denken vergiftet wird. Und darum steht hier, entrüste dich nicht über die Übeltäter. Wir sollen uns nicht entrüsten, wir sollen uns nicht aufregen. Wir sollen in dieser Haltung der Liebe bleiben. Und das heißt, hier entrüste dich nicht über die Übeltäter, nicht um die Menschen um dich herum, sondern wirklich die, die tatsächlich Böses machen. Entrüste dich nicht, reg dich nicht drüber auf. Wenn sie dir was Böses getan haben, dann vergib ihnen und bewahre dein Herz in der Liebe. Und da müssen wir wirklich achten, dass wir unser Herz in der Liebe bewahren, dass wir auch sagen, okay, ich will nicht die Augen verschließen vor dem, was in der Welt ist, aber ich will in dieser Haltung der Liebe sein, dass ich jederzeit das Beste von jedermann glaube. Und bis zum Beweis des Gegenteils bin ich bereit, das Beste von jedermann zu glauben. Und ich lasse mich nicht auf Spekulationen und auf andere Dinge ein. Und das geht zurzeit wirklich in unserer Gesellschaft rum, dass man, je nachdem, auf welcher Seite man steht, es gibt ja verschiedene Positionen, aber dass man immer über die andere Seite denkt, die sind verantwortungslos, also die denken nur an ihr eigenes Ding. Und wir müssen auf unser Herz aufpassen, dass wir uns nicht in ein Misstrauen hineinbringen lassen. Ja, ein ganz einfaches Beispiel, was mir auch schon öfters passiert ist, ich denke, das passiert jedem öfters. Du gehst durch die Arbeit und du hörst zwei Kollegen zum Beispiel, über irgendwas reden und du denkst, die reden über dich. In den meisten Fällen ist es so, dass sie gar nicht über dich reden. Sondern du das nur missverstanden hast, weil du hast irgendein Wort aufgeschnappt, was dich denken ist, die reden über dich. Und wenn du später fragen würdest, würdest du herausfinden, dass sie gar nicht über dich geredet haben, sondern dass es ganz was anderes Harmloses war. Aber das ist diese Haltung von Misstrauen, die erstmal davon ausgeht, dass sie über dich reden. Und ich setze dann immer ganz bewusst die Haltung der Liebe dagegen und ich sage, ich gehe davon aus, dass sie nichts Schlechtes über mich geredet haben. Solange ich es nicht hundertprozentig weiß, gehe ich davon aus, dass sie nichts Schlechtes über mich geredet haben und dass ich da nur das Missverstanden habe. Und das bewahrt mein Herz. Und wenn ich das wirklich hundertprozentig herausbekomme, dass sie Schlechtes über mich geredet haben, dann vergebe ich ihnen und danach begegne ich ihnen trotzdem wieder in Liebe. Und das bewahrt mein Herz. Weil ansonsten fängt dieses Misstrauen an, immer mehr Bereiche unseres Lebens zu prägen. Immer mehr den Umgang mit anderen Menschen zu prägen und wir sind nicht mehr in der Lage, in Liebe auf Menschen zuzugehen. Und unser Herz wird vergiftet und der Friede verschwindet. Und jetzt schauen wir uns noch zum Schluss Philipper an. Philipper 4, ich lese mal die Verse 6 bis 9. Das ist so ein ganz praktischer Hinweis, wie kann ich im Frieden bleiben. Und ich werde ein paar Worte dazu sagen. Und ihr könnt euch einfach zu Hause diese Verse immer wieder die Woche über mal durchlesen, dass sich das so auch verfestigt. Wie kann ich im Frieden bleiben? Also Philipper 4, Vers 6 bis Vers 9. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, Alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, dem denkt nach. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Also wie schaffe ich es, im Frieden zu bleiben? Das erste ist, seid um nichts besorgt. Also es fängt damit an, dass ich meine Sorgen ganz bewusst auf Jesus werfe, dass ich ganz bewusst sage, Herr, ich habe gerade diese Sorge, ich habe gerade diese Not, ich habe gerade dieses Problem, aber ich werfe das jetzt auf dich, ich vertraue es dir an. Ich muss mich nicht länger in meinen Gedanken ständig um dieses Problem wälzen, sondern ich gebe es an dich ab und ich danke dir, dass du mir hilfst, die richtige Lösung zu finden. Und dann kann ich auch innerlich loslassen. Da muss ich nicht den ganzen Tag und die ganze Nacht in den Gedanken ständig dieses Problem herumwälzen. Ich kann sagen, es ist bei Gott. Und wenn die Sorge wiederkommen will, dann kann ich, und das mache ich manchmal wirklich so, das ist nicht nur ein Witz, dann sage ich, Sorge, falsche Adresse, ja, all meine Sorgen sind bei Jesus und ich schicke sie, weise sie zurück und sage, Jesus kümmert sich um meine Probleme, er kümmert sich um meine Sorgen. Das heißt nicht, dass ich naiv bin, aber das heißt erstmal, ich vertraue meine Sorgen Jesus an und ich lasse mich nicht ins Sorgen hineintreiben, in das, dass ich ständig in meinen Gedanken dieses Problem herumwälze und dass es immer größer wird und ich mir vorstelle, wie das alles immer schlimmer und katastrophaler wird, sondern ich vertraue auf Jesus. Und dann steht als nächstes, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wenn da Nöte sind, dann kann ich Gott bitten. Und wenn ich eine Verheißung habe, dann brauche ich ihn auch nur einmal zu bitten und danach danke ich ihm immer wieder dafür, dass er mein Gebet erhört hat und dass er es zustande bringt. In der Fürbitte bete ich öfters, wenn ich für andere bete. Aber ich kann im Vertrauen darauf, dass Gott mir eine Verheißung gegeben hat, ihn bitten und dann wissen, er hat mein Gebet erhört und dann kann ich anfangen zu danken. Und wenn es für andere Menschen ist, wenn es ums Flehen geht, wo ich dann wirklich ja, in der Fürbitte verharre für andere Menschen, dass Gott wirklich sie erreicht, dass Gott sie anspricht, dass Gott die Situation verändert, da bleibe ich auch mit Danksagung dabei. Und nachdem ich gebeten habe, ja, dann sozusagen denke ich nur noch über das nach, was wahr, liebenswert und eine Tugend ist. Dann achte ich darauf, dass ich nicht wieder meine Gedanken abdriften lasse, sondern dass ich über Gottes Wort, das wahr, gut und liebenswert ist, über seine Verheißung, über seine Güte, Nachsinne und über die Dinge, die gut und liebenswert und eine Tugend sind. Und dann machen wir einen kurzen Schlenker mal zu Markus 11, Vers 25. Ja, in Markus 11, Vers 24 ist ja diese tolle Verheißung. Alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Also alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch zuteil werden. Und direkt danach sagt Jesus, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der in den Himmeln ist, auch eure Übertretungen nicht vergeben. Also wenn wir beten, dann sollen wir auch vergeben. Und das hat auch mit diesem sich nicht zu entrüsten zu tun. Ja, du kannst dich nie über Leute entrüsten, denen du nicht vergeben hast. Wenn du jemanden vergeben hast, kannst du dich nicht mehr entrüsten über ihn, weil du vergeben hast. Es schließt sich aus, sich zu entrüsten und zu vergeben schließt sich aus. Also vergib. Und dann in Vers 9, und das ist der letzte Vers, den wir uns heute anschauen, nach dem Nachdenken über das, was gerecht, rein, liebenswert, wohllautend, Tugend und Lob ist, schreibt Paulus, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Also wir sollen festhalten an dem, was wir gelernt und gehört haben über Gott. Und was wir auch an Paulus gesehen haben, also der uns ja gelehrt hat darüber, wie Gott ist und wie wir ins Gebet gehen, auch gerade in diesen Versen. Also wir sollen festhalten an dem, was wir über Gott gelernt haben, und das trifft gerade für Krisensituationen zu. In diesen Situationen ist es noch viel wichtiger als sonst, festzuhalten an dem, was du über Gott gelernt hast. Und je mehr du das vorher praktiziert hast, dass du festhältst an dem, was du über Gott gelernt hast, umso leichter fällst du übrigens dann in den Krisensituationen festzuhalten an dem, was du über Gott gelernt hast. Und ich möchte euch drei Bibelverse dazu vorlesen, was wir über Gott gelernt haben und was ich immer wieder predige, damit es wirklich tief in uns hineingeht. Ja, ich kann das nicht in euer Herz und in euren Kopf stopfen, diese Wahrheiten. Ich kann sie euch nur immer wieder sagen. Und wir sind selber verantwortlich, dann das wirklich in unserem Innersten tief zu verwurzeln und aufzunehmen. Ja, was haben wir über Gott gelernt? Woran sollen wir festhalten in Krisensituationen? Ja, Jakobus 1, Vers 16 und 17. Lasst euch nicht länger irreführen, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Also das Erste, woran wir festhalten, von Gott kommt das Gute. Und er verändert sich nicht. Und in Johannes 10, Vers 10, da steht, Jesus sagt das hier, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Wir wissen, Jesus ist der gute Hirte. Er schenkt uns Leben, er schenkt uns Überfluss. Alles, was zerstört, alles, was umbringt, alles, was wirkt, alles, was beraubt, ist nicht von Gott. Und daran müssen wir festhalten, auch gerade in Krisensituationen. Das haben wir gelernt von unserem Vater, das haben wir gelernt durch Jesus, von unserem himmlischen Vater, wie er ist. Und daran können wir festhalten. Und in Matthäus 7, Vers 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Wieder so etwas, woran wir festhalten. Also das ist das, was Paulus meint, wenn er sagt in Philipper 4, Vers 9, was ihr gelernt habt, was ihr empfangen habt, was ihr gesehen habt an mir, daran haltet fest und dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Also wenn du um dich herum unruhige Zeiten erlebst, dann ist es wichtig, halte fest an dem, was du über Gott gelernt hast, was du bisher gesehen hast, was in deinem Leben Gott getan hat, was du aus deinem Wort über ihn erfahren hast. Halte daran fest. Stell nicht das, was du gelernt hast, in den Krisenzeiten in Frage. Weil dann bist du auf dem Abwärtsweg, wo du noch tiefer hineinrutschst in diesen Sumpf. Sondern halte fest, du stehst dann auf dem Felsen. Und dieser Fels ist der Gott des Friedens, auf dem du sicher stehen kannst. Also was uns Paulus gesagt hat, wir sollen die Sorge bewusst an Jesus werfen, wir sollen ihn bitten. Und danken und einfach nur noch über das wahre, gute, liebenswerte nachsinnen, uns nicht entrüsten und festhalten an dem, was wir über Gott gelernt haben. Und dann wird dieser Friede, ja, der Gott des Friedens wird in uns sein und dieser Friede wird unseren Verstand und unser Herzen bewahren. In Christus Jesus. Und dazu ist Jesus gekommen, er ist der Friedefürst, nicht nur um uns mit Gott zu versöhnen, sondern um uns auch Frieden zu geben, inneren Frieden, der uns durchträgt in jeder Situation und um diesen Frieden auch erlebbar werden zu lassen in den Situationen, indem er dann die Situation anfängt zu verändern, sodass sein Friede auch äußerlich sichtbar hervorkommt. Amen.